Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Marvin und ich darf euch willkommen heißen bei der großen Runaways Abschlussfolge für das Jahr 2023. Hinter uns liegt wieder ein Jahr voller toller Podcasts, voller toller Erlebnisse und dementsprechend würde ich ganz gerne diese erste Zeit am Anfang nutzen, um erstmal bei euch wieder Danke zu sagen, weil das, was ihr immer noch an Support hinlegt, ist richtig, richtig cool und ich weiß auch nach all den Jahren, dass das nicht selbstverständlich ist, denn wenige Tage nachdem dieser Podcast online geht, werden wir tatsächlich schon 8 Jahre alt. Es sind Leute dabei, die uns seit 8 Jahren hören, fast seit 8 Jahren komplett unterstützen. Und das ist irre. Nur dank euch dürfen wir diesen Podcast so lange machen und ich weiß das immer und immer wieder zu schätzen. Dementsprechend vielen lieben Dank, dass ihr immer und immer wieder da seid, dass ihr immer wieder kommentiert, dass ihr uns bei Patreon unterstützt. Ihr seid das Größte für uns und ich hoffe, ihr wisst das. Und dementsprechend haben wir jetzt zum Ende des Jahres, obwohl erst vor ein paar Tagen quasi die beste Tag des Jahres Folge rausgekommen ist, uns gedacht, dass wir nochmal eine Folge machen wollen, dass wir nochmal euch was geben wollen. Und so eine klassische Jahresabschlussfolge wird das jetzt nicht, sondern ich habe mir 2 wunderbare Gästinnen eingeladen, plus Mine auch nochmal in den Podcast geholt, damit wir so ein kleines Roundup aus unterschiedlichen Blickwinkeln dieses Jahr so ein bisschen haben, abseits der Spider-Mans und Baldur's Gates, die wir überall in den Toplisten gesehen haben, haben wir heute Gästinnen dabei, die eben ihre Perspektive auf das Jahr 2023 teilen, was eine total spannende und coole Sache ist. Dementsprechend hoffe ich, dass ihr unsere Gästinnen willkommen heißt im Podcast, dass ihr Spaß mit ihnen habt und dass ihr gespannt seid auf das, was sie uns heute so ein bisschen zu erzählen haben. Natürlich haben wir auch Matzen dabei, denn irgendwie mit den Game Awards, und deswegen passt ja auch dieses ganze Awards-Thema irgendwie ganz gut, sind auch einige DLCs rausgekommen zu God of War, aber auch zu Final Fantasy 16, die ich mir natürlich beide angeschaut habe. Gleichzeitig aber auch ein DLC zu Vampire Survivors, wo ich euch, glaube ich, bei Patreon schon mal was zu erzählt habe, wo jetzt ein Among Us DLC rausgekommen ist. Auch das wird in dieser Folge noch thematisiert werden und zwischen diesen Matzen wird es dann entsprechende Gespräche mit tollen, tollen Menschen geben, auf die ihr euch freuen könnt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie ihr die Folge findet. Dementsprechend an der Stelle schon mal der Hinweis, kommentiert gerne, lasst uns irgendwie eine Nachricht bei Discord da oder bei Twitter oder bei Instagram, ist egal, aber schreibt uns auf jeden Fall, wie ihr die Folge fandet. Gerne auch ein bisschen so, wie ihr das Jahr mit uns wahrgenommen habt. Weil ich habe natürlich auch in den Spotify-Wrap-Ups gesehen, dass bei dem einen oder anderen sind wir bei den Top-Podcasts dabei gewesen, was total schön zu sehen ist. Dementsprechend vielen, vielen Dank dafür. Lasst uns gerne da eine Bewertung da. Unterstützt uns gerne bei Patreon, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Wenn ihr irgendwie ein paar Euro im Monat übrig habt, so 2, 3, 4, 5 Euro, helfen uns schon, das Projekt langfristig zu gestalten. Da gibt's immer mal wieder neue Podcasts. Ich werde mich jetzt im Januar auch direkt dran setzen und noch ein bisschen was dort veröffentlichen. Das heißt, auch da wird's dann weitergehen, exklusive Sachen. Aber genug der Werbung, Trommel, das lassen wir jetzt an der Stelle einfach mal stehen. Wie gesagt, vielen lieben Dank an alle, die uns bereits unterstützen, an alle, die uns seit Jahren hören oder vielleicht auch jetzt neu dazugekommen sind, das erste Mal vielleicht gerade reinhören. Ihr seid alle toll, so, und ihr seid alle hier herzlich willkommen und das finde ich sehr schön, dass wir hier gemeinsam einen Ort gefunden haben, wo wir über Videospiele reden und das wollen wir jetzt machen mit der ersten Matz des Tages und deswegen hören wir uns jetzt die Matz zum DLC von Final Fantasy 16 an und ich sage Matz ab. Nicht nur die ikonische Musik, auch verschiedene Elemente wie wiederkehrende Gegner oder Klassentypen sind Merkmale der Final Fantasy Reihe. Als Fan des Franchises schaut man sich einen dieser neuen Titel also immer ganz genau an und schaut, ob die Checkboxen auch immer wieder getroffen werden. Eine dieser Checkboxen ist das Thema Worldbuilding. Gut, das ist jetzt nicht ganz so offensichtlich wie der Bomber oder das Chocobo, aber wenn man sich mal so Gedanken drüber macht, ist das Thema Worldbuilding ein extrem wichtiges. Denken wir an einen Final Fantasy VII, wo die Events von Zack, Sephiroth und Cloud viele Jahre vor den Ereignissen des Spiels stattfinden, für dieses aber essentiell sind. Oder denken wir an die Reise von Braska, Jack und Auron in Final Fantasy X. So wichtig. Und an der Stelle der Hinweis, wir werden über einen DLC sprechen, also werden wir im Folgenden auch Spoiler aussprechen. Und keine allzu geringen. Daher seid gewarnt, skippt nach vorne, wenn ihr das Hauptspiel noch spielen wollt und hört später rein, denn... Okay.
alle weg, die jetzt nicht zuhören wollen. Denn auch in Final Fantasy 16 spielt die Backlore eine riesige Rolle. Allen voran spreche ich da von den Fallen, die Zivilisation, deren Reste wir auch überall in der Welt verstreut sehen. Auf unserer Reise mit Clive lernen wir viel über sie. Dass die Menschen von Ultima erschaffen wurden, dass diese Zivilisation, nachdem sie einen eigenen Willen bekam, Ultima zu hinterfragen begann und rebellierte. Sie bauten Magitech-Ausrüstung, bauten Flugschiffe und bereiteten sich auf einen Kampf gegen Ultima vor. Aber leider ohne großen Erfolg. Was zurückbleibt, sind deren Überreste, die überall in der Welt verstreut zu finden sind. In Form von Gegnern oder in den Hüllen ihrer Erbauten. Wie eben auch das Flugschiff, in dem Clive und die anderen wohnen und es als Versteck für ihre eigene Rebellion verwenden. Und es ist alles nur ein Auszug von dem, was man im Spiel alles lernt. Und während die Menschen im Internet schon fleißig über den auf der Collector's Edition abgebildeten Leviathan sprechen, der auch im kommenden zweiten DLC behandelt werden soll, war die Frage nach der vorherigen Zivilisation irgendwie noch immer offen. Mit dem ersten von zwei DLCs, Echoes of the Fallen, nimmt sich Final Fantasy 16 genau eben diese Zivilisation zum Thema und eröffnet uns als Spielende eine neue Geschichte in der Welt von Valestea, die kurz vor dem großen Finale einsetzt. Dabei geht es um sogenannte Dämmerkristalle, die plötzlich auf dem Schwarzmarkt auftauchen und Clive und Co. in die Ruinen eines Turms eben dieser verlorenen Zivilisation führen. Was uns spielerisch also erwartet, ist ein an den Crystal Tower aus Final Fantasy 3 erinnernder Dungeon mit einem entsprechenden Superboss zum Ende. Das heißt, es wird Ebene für Ebene für Ebene gekämpft. Hier wechseln sich leichtere Kämpfe mit Minibossen regelrecht ab, geben sich die Klinke in die Hand, um unser Können mit Clive nochmals auf die Probe zu stellen. Dieses ganze Intermezzo gipfelt im zuvor angesprochenen Superboss, den Final Fantasy Fans auch wiedererkennen sollten und von dem Chronicles-HörerInnen auch schon mal gehört haben sollten. Ohne zu viel verraten, bietet der Boss alles, was ein Final Fantasy Kampf gut macht. Mehrere Phasen, abgefahrene Musik und eine Umgebung, die abgedreht, aber irgendwie auch stimmig ist. Leider bleibt am Ende nicht viel Story, die wir tatsächlich über die frühere Zivilisation mitnehmen. Zwar war die Geschichte rund um die Dämmerkristalle durchweg stimmig und abgeschlossen erzählt, bietet aber leider weniger Mehrwert, als ich mir das zur damaligen Ankündigung gewünscht habe. Mit einer Länge von ca. 3 Stunden bietet das DLC aber dennoch eine gute Unterhaltung und einen guten Grund, zurück nach Valestea zu kehren, um nochmal Zeit mit Clive, Jill und Joshua zu verbringen. Es ist seine 10 Euro auf jeden Fall wert, bietet zusätzlichen Content, der aber nicht, ähnlich wie bei dem Final Fantasy XV, obligatorisch für die Story war und ist somit eine sehr zufriedenstellende Erweiterung des Hauptspiels. Und jetzt bin ich auch gleich wieder so tief drin, dass ich froh darüber bin, dass der zweite DLC auch nicht lange auf sich warten lässt. Und ganz ehrlich, mit Rebirth und dem zweiten DLC vor der Tür geht es uns Final Fantasy Fans 2024 gerade echt gut. Das ist alles sehr toll. Das freut mich. Ein riesiges Danke geht raus an Square Enix, die uns einen Code für die Besprechung zur Verfügung gestellt haben. Raus aus der Matz geht's jetzt um weitere Top 3 Spiele. Bei mir ist jetzt die liebe Anne. Sie ist Videoredakteurin bei Eurogamer, streamt aber auch unter Entertainment und ist die Ansprechperson, wenn es um vor allem irgendwie japanische Spiele geht. Hallo Anne.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass du da bist, weil ich glaube, du bringst viele Spiele mit, die man vielleicht gar nicht so auf dem Zettel hat, weil du einfach viele Spiele spielst, die viele nicht auf dem Zettel haben. Ich verfolge das immer sehr gerne, wenn du irgendwie wieder irgendwelche Videotests oder so postest bei Twitter. X, wie es dann doch heißt. Und dann denke ich mir mal, damn, ich wusste nicht mal, dass dieses Spiel existiert, aber du hast es einfach dann durchgespielt und diggst es total und das mag ich immer sehr gerne.
Oh, danke schön, das freut mich voll. Freut mich immer, wenn ich Leuten so ein bisschen aus der Bubble Videospiele zeigen kann, die sie noch gar nicht kennen.
Voll. Magst du noch ein bisschen was selber zu dir sagen, außer meiner kleinen, doch sehr schüchternen Einleitung zu dir?
Ach so, sehr schön zusammengefasst. Ich bin Anna, hallo. bekannt unter Entertainment überall auf Social Media, weil man mittlerweile irgendwie so 50 50 Apps hat.
Voll. jetzt auch noch Blue Sky und Threads.
Ist jetzt neu.
Folgen auf Threads.
Ja, Leute. Mann. Habe ich mir gar nicht mehr runtergeladen. Das hat gar keinen Bock mehr. Mein Handy ist so zugemüllt.
I'm done with
this. Ja, wirklich. Aber ja, ich arbeite, also meine normale Arbeit ist die bei Eurogamer. Ich mache Videoredaktion für Videospiele. Es macht sehr viel Spaß und dementsprechend habe ich aber auch sehr viel zu zocken so im Jahr über. Da kommt schon viel zusammen. Dieses Jahr musste ich auch echt lange, weil es war ein verrückt gutes Spielejahr, habe ich sehr lange überlegt, was waren denn da meine Top 3. Wir machen jetzt auch gerade unsere Eurogamer Awards und da habe ich auch schon ein paar Spiele quasi zusammengefasst und Awards verliehen, aber ich wollte hier auch extra 3 Spiele nehmen, die da wahrscheinlich nicht so relevant sein werden. Ich glaube, so 3 Spiele, ich könnte dieses Jahr 20 so aufzählen, die geil waren und die einfach sehr viel Spaß gemacht haben.
So als Redakteurin, wie viele Spiele, glaubst du, hast du dieses Jahr gespielt? So ungefähr?
Also, es gibt so Monate, da hast du jede Woche 2 Spiele. Aha. Dann vermischt sich das auch so ein bisschen, weil man hat ja nicht nur Tests, sondern auch Previews und Interviews. Und dann spielt man zwischendurch auch noch mal Sachen so an. Aber so durchgespielt habe ich bestimmt mindestens 15. Also jeden Monat mindestens ein, manchmal halt 2. Mhm. Ja. Je nachdem auch, wie lang die Spiele sind. Ne? Also bei JRPGs, was mein ja Main-Genre ist, ist ja schon, also auch die Anzahl der Stunden dann auch sehr hoch. Ne?
Oh boy, ja. Ich erinnere mich allein an sowas wie Tales of Arise, was ja auch schon, das habe ich
21.
Letztes Jahr?
21
war das. Ey, da habe ich so viel Zeit reingebuttert, einfach weil das auch einfach nicht geendet hat. So. Und es ist ja ein Paradebeispiel und da gibt es ja Spiele, die noch länger sind, wo du denkst, Gott, wie geht das? So? Aber
ja.
Japanische Spiele können das. Ja. So, jetzt will ich aber die Leute gar nicht mehr lange auf die Folter spannen. Ich bin nämlich selber super gespannt, weil ich glaube, du kommst jetzt nicht mit Super Mario Baldur's Gate um die Ecke. Hau doch mal raus, was ist Platz Nummer 3?
Platz Nummer 3 ist Star Ocean The Second Story R. Sagt dir das was?
Also, ich kenn's von dir. Das ist nämlich eins dieser Spiele, wo ich genau diesen Moment hatte, so dieses, das ist ein anderes Spiel.
Ja, ich finde auch Star Ocean ist ja so ein Franchise, was man irgendwie kennt und schon mal gehört hat. Aber ich höre immer, dass Leute das noch nie gespielt haben. Und mir geht's da nicht anders. Ich habe Star Ocean The Second Story 6, also das, was letztes Jahr rausgekommen ist, mir so ein bisschen angeschaut und fand, von diesen ganzen kleinen Spielen, die Square Enix letztes Jahr veröffentlicht hat, war das somit das Beste, weil sich das super gut angefühlt hat. Habe es aber nicht durchgespielt. Und bei The Second Story weiß ich, dass der zweite Teil so ein Fan-Favorite ist. Und da dachte ich mir, das muss ich jetzt ordentlich und ausgiebig testen. Und dafür habe ich mir dann auch Zeit genommen und das auch ordentlich gespielt und auch so vollkommen erlebt, wie man es erleben sollte. Und hatte so unfassbar viel Spaß damit. Weil das Remake ist so ein 2,5D-Remake. Und man spielt, man sucht sich am Anfang einen Charakter raus, einen weiblichen oder einen männlichen. Und dann spielt man diese Geschichte so entweder aus der Perspektive des Mädchens oder der Perspektive des Jungens. Und die überschneiden sich zwischendurch, aber man erlebt schon trotzdem auch noch andere Gebiete und andere Bossfights und so, je nachdem, wen man spielt. Das sieht man ja auch nicht oft in so JRPGs. Und das Kampfsystem ist auch sehr spannend, weil es ist so eine Mischung aus Echtzeit- und Rundenkampf. Und das Spannende ist eigentlich, dass du mit Nahkampfcharakteren komplett in so einen aktiven Echtzeitkampf gehen kannst. Es sind dann so Monster, die dann so auf der Overworld rumfliegen und dann stößt du so auf die wie bei Tales of Arise halt und dann geht's in so ein Kampffenster und dann kämpft ihr damit und die Welt ist halt so komplett neu 3D entwickelt worden, nicht vorgerendert, sondern wirklich händisch zusammengestellt und die Figuren sind 2D Pixel Art Charaktere. Das heißt, das ist so ein bisschen 2,5D nennen die das und dann hast du da deine Pixel Charaktere, mit denen du entweder als Nahkämpfer in den Echtzeitkampf gehst oder als Magier aber die Magiesprüche in einem runden Kampfsystem auswählst und die dann wirkst. Und das ist so ein bisschen so ein kleines Feuerwerk an Kämpfen. Jeder Kampf ist so ein bisschen eigen und das gesamte Prinzip ist so ein bisschen frisch und neu und das, was man halt nicht so oft hat. Ich glaube, so ein Run dauert auch so 25 Stunden. Aber da man ja 2 Geschichten hat, hat man halt diese 50 Stunden, weil man natürlich gerne wissen will, wie die Geschichte dann in ihrer Gesamtheit aussieht. Wird auch geschichtlich so zum Ende hin nicht mehr ganz so cool, wie es anfängt, finde ich. Aber das macht nichts, weil dieses Spielgefühl einfach immer sehr hoch ist. Die Motivation ist immer sehr hoch und man hat immer mehr Charaktere im Spiel, die ihre eigene Geschichte mitbringen fürs Team, als wie man im Team ausrüsten kann. Und man kann Figuren zum Beispiel ins Team holen, nur mit dem männlichen Charakter oder nur mit der weiblichen Figur. Das heißt, das unterscheidet sich dann. Das heißt, man muss mehrere Runs machen, um so alles vollkommen zu haben. Es gibt 99 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten am Ende mit den Charakteren für die Endings. Krass. Also man kann sich da schon sehr gut drin verlieren. Es kann viel mehr bieten als diese 50 Stunden mit beiden Charakteren. Aber muss es auch nicht, wenn man nur einen Run haben will, dauert das dann halt 25 Stunden. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Kombination.
Kannst du noch mal den Namen des Spiels sagen? Weil ich glaube, ganz, ganz viele hören das jetzt wie ich jetzt und sind so, ey, das klingt ja mega geil. So.
Ist voll, also die Resonanz nach dem Test war auch richtig toll. Das Spiel heißt Star Ocean, The Second Story und dann großes R für Remake.
Ich gucke mir jetzt parallel auch einfach noch mal Bilder an, weil das klingt echt richtig cool so.
Ja, also wenn
aber
ihr...
Hat so ein bisschen, ganz kurz einen Einwurf, hat so optisch ein bisschen was diese Octopath-Serie auch macht, oder? Also haben sie sich da so ein bisschen orientiert, kann das sein?
Ich glaube, Octopath Traveler 2 war ja dieses Jahr auch so ganz groß. Und vielleicht haben die, so ein Spiel braucht ja länger als ein paar Monate. Ja, die werden das ja nicht erst kürzlich entschieden haben. Aber ich glaube schon, dass dieser Stil auch gut bei Square Enix Retro-Fans ankommt. Aber es ist noch mal schöner. Also ich finde dieser 2,5D mit diesen 3D-Welten, die sind auch immer sehr hell und sehr hübsch. Wenn du dir so Stadt-Screenshots anschaust, sieht man das ganz gut. Das ist wirklich sehr detailreich und sehr ästhetisch auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht, sich durch diese Welt zu bewegen.
Krass. Also wenn du mit so einem Banger schon bei Platz 3 anfängst, bin ich super gespannt, wie es weitergeht. Hau raus, was ist Platz Nummer 2?
Platz 2 ist so ein bisschen wahrscheinlich unexpected, aber One Piece Odyssey.
Aha.
Ein Titel, der leider dieses Jahr in den besten Listen oft untergegangen ist. Aber als ich, das habe ich halt Anfang des Jahres getestet, dementsprechend war das auch so mein Einstieg in das Jahr. Und da ist ja eigentlich so, dass man gern die Titel auch vergisst. Aber One Piece Odyssey ist wirklich bis zum Schluss so bei mir in meinem Kopf geblieben. Und ich freue mich sehr auf den DLC, der angekündigt wurde. Aber es gibt noch kein Datum von Bandai Namco. Und ein One Piece-Spiel, das Bandai Namco released, da war ich auch sehr skeptisch und war sehr gespannt, wie sie das umsetzen wollten. Weil es war ja von Anfang an klar, dass es so ein Rundenkampf, klassisches JRPG-Rollenspiel wird. Und da dachte ich mir so, oh, spannend, weil vorher haben die ja immer nur diese Pirate Warriors gemacht und Spiele, die so ein bisschen actionlastig, Echtzeitkampf waren. Und dieser Ansatz war einfach so spannend für mich. Und die haben es erstaunlich gut gemacht. Also vielleicht liegt es daran, dass ich nicht aktuell mit der Serie bin. Es gab große Kritikpunkte, dass sie so ein bisschen nicht die neuen Charaktere, die aktuell quasi bei One Piece in der Anime-Serie mit im Team sind. Ich glaube, eine Figur hat gefehlt noch. Aber das fand ich gar nicht so schlimm, weil die haben so die Arcs nochmal zusammengefasst in Level. Und du gehst quasi so von Arc zu Arc, so du fängst in Alabasta an. Nee, nicht Alabasta, das war Pokémon.
Doch, Alabasta. Die Stadt
die erste, ne?
Von Vivi.
Ja, genau.
Das
ja, okay.
Also die Insel heißt Alabasta, ja.
Genau, dann ist es Alabasta. Don't kill me, please. genau, du fängst in Alabasta an und landest dann am Ende bei Don Flamingo. Also das ist so sein Arc, der letzte. Und es hat zwischendurch Pacing-Probleme, weil man schon merkt, die haben sich am Anfang schon sehr viel Zeit gelassen, diesen Arc nochmal zu beleuchten. Das ist ja auch der wichtigste, da kommen ja auch die wichtigsten Charaktere irgendwie drin vor. Und dann irgendwann merkst du so, oh, die wollten das nicht zu weit strecken und haben halt manche Arcs dann so ein bisschen verkürzter dargestellt. Fand ich persönlich aber fürs Gesamtpacing ganz cool, weil ich am Anfang, weil ich am Ende dann nicht das Gefühl hatte, boah, jetzt kommt schon wieder das Gleiche. So, jetzt muss ich schon wieder mit jedem NPC reden und ich muss schon wieder diese Geschichte komplett neu auffahren, sondern es war eher so, dass ich mir gedacht habe, voll geil eigentlich, weil da auch meine Spiellust dann irgendwann so ein bisschen ihr Ende gefunden hat. Und das Coole ist, es gibt so ein ganz, also erstens hat der Creator da mit dran geschrieben an der Story. Der hat zwei neue Charaktere für dieses Spiel entwickelt und mit dem Gaming-Team zusammen erarbeitet. Das merkt man auch, die sind sehr, sehr gut. Die führen dich sehr gut durch diese Arcs. Es ist nicht nur eine reine Anime-Zusammenfassung, sondern du hast wirklich so, es ist eher so, als würden die Charaktere wieder zurückkommen zu ihren Anfängen und würden noch mal erleben, was sie damals erlebt haben. Und aber mit so einem neuen, frischen Blickwinkel. Das fand ich sehr spannend. Und diese neuen Figuren, die da eingeführt werden, sind sehr sympathisch und sehr so relatable. Das fand ich auch richtig toll. Ich finde, das machen die bei den Filmen auch immer ganz gut bei One Piece, dass sie so neue Charaktere einführen, die aber trotzdem irgendwie einen eigenen Charakter haben und nicht nur so seelenlose Figuren sind, die jetzt nur für einen Spin-off da sind. Und auf jeden Fall, eine Figur hat am Ende einen riesen Plot-Twist und sie sorgt dann dafür, dass im Endgame nochmal neue Dungeons dazukommen und dass man im Endgame nochmal ein bisschen Sachen komplett neu erforschen kann. Und das fand ich so toll und ich glaube, deswegen ist mir das auch so im Gedächtnis geblieben, weil einfach das nicht nur so ein Fangame war, um den Anime zu promoten oder die Live-Action-Serie, also One Piece macht ja gerade total viel. Sondern auch für sich alleinstehend als Videospiel extrem gut funktioniert. Und ich finde es so krass, wie es Leute abholt, die die Serie kennen und komplett neue Leute, die quasi in das One-Piece-Genre einsteigen können. Mhm. Und das ist ein sehr schwieriger Balanceakt, finde ich. Mhm. Deswegen, ja, gut gemacht, mein Platz 2.
Finde ich super spannend. Gerade auch das Letzte, was du gesagt hast, weil so ging es mir auch immer. Ich mochte One Piece ganz lange nicht. Ich kannte das zwar so aus dem Fernsehen, aber ich habe immer die Spiele gespielt, weil ich irgendwie die Welt doch irgendwie interessant finde mit den Kräften und wie sie wirken und wie unterschiedlich alle sind. Was mir halt immer nie so gefallen hat, war der Zeichenstil. Den konnte ich bei den Spielen aber ein bisschen ignorieren, weil das Gameplay immer im Vordergrund stand. Ich habe tatsächlich auch Odyssey mal gespielt, aber nicht dieses, sondern ich glaube letztes Jahr auf der Gamescom hatte Bandai das ja schon dabei, da habe ich damals die Preview gespielt, was ich schon richtig cool fand, weil wie du sagst, so dieses Rundenbasierte, das war mal was anderes als diese Warriors-Reihe, so klar, Warriors ergibt irgendwie in der Welt von One Piece auch Sinn, weil sie oft mal so Marineleute in Massen einfach abfertigen, aber trotzdem eine wilde Entscheidung, einfach die komplette Story immer und immer wieder über diese Warriors-Spiele zu erzählen. Weil gerade so Naruto hat ja auch eigentlich gezeigt, dass mit der Ultimate Ninja-Reihe das in diesem Close Combat das total Spaß machen kann mit den Quick-Time-Events, wenn man diese Geschichten richtig schön nacherzählen kann, fand ich die Entscheidung immer sehr wild. Und deswegen so ein rundenbasiertes Ding finde ich eigentlich eine sehr, sehr, sehr coole Sache und will ich eigentlich gerne auch spielen. Nur hast du gerade schon so gesagt, das geht auf jeden Fall weiter, als ich gerade bin, weil One Piece ist ja so gerade. Ich habe es gesagt, ich habe es lange nicht gemocht, aber mittlerweile mag ich es und ich bin da jetzt in den letzten Monaten so ein bisschen darauf eingestiegen und bin jetzt den Manga am Lesen, aber ich bin noch nicht bei Don Flamingo. Ich habe gerade Water 7 geguckt oder gelesen, deswegen brauche ich da noch ein bisschen Zeit, glaube ich, bis ich da so reindiven kann, aber es ist auf jeden Fall ein Ding, was ich bestimmt nachholen werde, weil es einfach cool aussieht und wenn du das so hoch lobst, wird es bestimmt ein cooles Ding sein.
Ja, das war auch noch so ein Ding, der Zeichenstil und die Ästhetik des Spiels ist so next level. Also habe ich gar nicht erwartet, dass das so gut ist. Und ich kann es dir auch sehr empfehlen. Also mach das ruhig, wenn du dann bei Don Flamingo im Anime bist oder so. Spiel das ruhig einmal. Das wird dir, glaube ich, viel noch dazugeben, weil da nochmal neue Perspektiven irgendwie beleuchtet werden. Ja.
Geil. Und dann bin ich aber jetzt super, super gespannt. Was ist Platz Nummer 1?
Ich glaube, du wirst enttäuscht sein.
Jetzt kommt zu Bluey the Video Game.
Also mein Platz Nummer 1 ist ein Free-to-Play-Game. Und zwar Honkai Star Rail.
Warum? Erklär's mir.
Weil ich Live-Service-Games normalerweise hasse. Ich habe noch nie ein Free-to-Play-Spiel länger als eine Woche gespielt. Und immer, wenn ich die gespielt habe, dann habe ich die auch immer so mit, wenn die so geile Anime-Kooperationen hatten. Also zum Beispiel, ich weiß noch, Arknights hatte mal eine Collaboration. Dann hatte Sinnoh Alice, das von Yokotaro. Das hatte, glaube ich, mal eine Kooperation mit Persona oder so. Da habe ich das mal kurz gespielt. Und Shadowverse hatte auch mal so Anime-Kooperationen. Ich glaube, mit Cardcaptor Sakura. Da habe ich das mal kurz gespielt. Und ich habe halt wirklich immer so eine Woche, zwei Wochen so Mobile-Games gespielt und fand die immer ganz. Also, ich finde, da gibt es nie so einen Mehrwert wirklich. Mhm. So, und dann kam ja Genshin Impact raus, ist ja durch die Decke gegangen. Da habe ich auch ein paar Wochen drin verloren, aber das war halt so, Fantasy catcht mich nicht immer und wenn, dann muss es auch wirklich perfekt sein, so wie bei Final Fantasy und sonst bin ich da nicht zufrieden mit. Und habe das auch gar nicht gefühlt. Und dann kam Honkai Star Rail und ich war so, Science Fiction, es könnte funktionieren. Und ich kannte schon ein paar Charaktere von Honkai Impact 3rd, was ich mal in Tokio kurz gespielt habe, weil es überall in Akihabara promotet wurde. Und ich war so, er ist irgendwie schon geil, probier's mal. Aber auch da habe ich nicht lange durchgehalten. However, so, Honkai Star Rail, ja. Ich glaube, ich habe dieses Jahr jedes Jahr, jeden Tag mindestens 2 Stunden da rein investiert.
Nein!
Also am Anfang natürlich viel, viel mehr, dann weil ich die ganze Story durchspielen wollte. Ich glaube, ich saß eine Woche komplett dran und war dann aktuell mit dem Spiel. So sehr hat es mich reingezogen. Damn. Und ich habe wirklich jeden Tag, ich habe noch nie ein Spiel so viel gespielt wie Honkai Star Rail. Schon gar nicht so ein Live-Service-Free-to-Play-Ding. Und ich finde, es ist einfach ein vollwertiges Spiel, ohne dass du dafür auch nur 1 Cent ausgeben musst. Ist natürlich mit Vorbehalt. Ich weiß, dass das Gacha-System auch genau das triggern soll und dass Leute, die da vielleicht einfach nicht so viel Kontrolle drüber haben oder die einfach das nicht so gut können, dass die super viel Geld dafür ausgeben und ich quasi ja auch so ein bisschen auf deren Kosten meinen Inhalt bekomme. So, das ist mir alles klar und ich finde, das muss man auch in Kontext setzen. Aber also ich habe keinen Cent ausgegeben, 22 Charaktere, bin aktuell mit allen Inhalten und ich finde, dieses Spiel bringt so viele Inhalte mit. Jedes Update, was jeden Monat rauskommt, ist halt nicht nur dieses, wir haben hier 3 neue Figuren, die total toll sind und gib mal Geld dafür aus, sondern es kommen auch immer neue Spielmodi raus. Es gab einen Modus, also es ist auch ein klassisches JRPG mit super geilen Animationen. Also einfach diese Ästhetik und die Animationen in den Kämpfen sind so, die sind so nice einfach. Also es kann HoYoVerse auch einfach. Und das JRPG funktioniert auch ganz gut. Also das ist ein Vier-Charakter-Team. Und diese Charaktere setzen sich aus diesen Gacha-Charakteren zusammen. Du hast aber auch immer genug Charaktere, die du freischaltest im Laufe der Geschichte. Du spielst auch mit jedem Charakter in der Geschichte mal selbst. Das heißt, du musst die nicht ziehen, um die selbst auch steuern zu können. Die kommen auf jeden Fall mindestens einmal vor. Und dann kannst du die auch ausprobieren. Und also dieses Kampfsystem und die Geschichte ist schon toll, aber das Krasse ist halt, dass sie wirklich jeden Monat so Modi rausbringen. Ich hatte einen Modus, da musste ich zum Beispiel eine ganze Stadt hochmanagen. Also es gab so einen ganzen Handelsbezirk und den managst du dann. Das ist ein Managing-Sim am Ende des Tages, ne? So ein, nicht ein ganz vollwertiger und da verbringst du vielleicht auch nicht 100 Stunden wie bei einem Strategiespiel mit, aber es ist schon so ein kleiner Teil davon. Dann gibt's einen neuen Modus, es ist so ein Arena-Kampf, der funktioniert wie Pokémon. Dann sammelst du plötzlich die Monster, die du vorher bekämpft hast, in dein eigenes Team und kannst mit denen gegeneinander kämpfen. Dann hast du irgendwie einen Modus, der so funktioniert wie bei Judgment, wo man Leute so verfolgen muss, so detektivmäßig. Und dann ist es auch wirklich so 1:1 kopiert schon fast. Und dann machst du genau diese Sachen. Also es ist halt total krass, wie viel Ideen und wie viel Inhalt da drin steckt. Ja. Und wie viel man jeden Monat bekommt. Und das sind manchmal auch Sachen, die du halt einfach nicht erwartest. In Form von Gameplay, nicht in Form von Cosmetics oder sonst irgendwas. Sondern wirklich in Form von, ich spiele das und bekomme hier so ein Erlebnis. Das finde ich schon, also das ist schon geil und ja, also da muss ich HoYoVerse auch einfach mal für loben, dass sie wirklich extrem gute Arbeit leisten, was das angeht und auch Mobile Games, glaube ich, schon auf so ein anderes Level gehoben haben, also zumindest aus meiner Perspektive und ja, ich habe einfach sehr viel Zeit damit verbracht.
Alter, ich liebe dich für diese Antwort, ey, ich habe es wirklich nicht kommen sehen, aber es ist wirklich krass, wie HoYoVerse irgendwie mit Genshin Impact so auf den Markt getreten ist und seitdem sind die so, die sind da und es kommt immer mehr und es kommen immer mehr Spiele und du siehst so ein Spiel und du weißt, es ist von denen, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil die Leute, die es feiern, feiern das dann halt auch oder feiern es dann endlich, weil es das passende Setting hat, weil es ja auch gefühlt jedes Spiel hat ein anderes Setting und spricht irgendwie dann eine andere Zielgruppe an. Das ist ganz, ganz, ganz krass, was sie machen und wie du schon sagst, die bringen so viele verschiedene Spielmodi rein und so viele verschiedene Ideen mit rein, dass es auch nicht langweilig wird und das auf so einem konstanten Level immer und immer wieder zu delivern, weil es eben nicht alle 95 Lichtjahre mal, Lichtjahre, eine Distanz genannt, Super Marvin, richtig schlau, Jahre mal halt so ein Update kommt, ein DLC kommt, ein Add-on wie bei WoW oder so, wo du immer richtig lange drauf warten musst, wirst du immer und immer wieder sehr zeitnah mit neuen Inhalten gefüttert, was irre ist. Also da müssen ja Leute hinterstecken. Das ist ja insane einfach. Und das für diese ganze Spielepalette, die sie ja mittlerweile einfach anbieten. Irre. Aber Anna, warum ist es nicht Final Fantasy 16 geworden? Warum hast du dieses Spiel?
Ich hasse es. Ich stehe ja im Hintergrund jetzt auch. ich hasse es absolut nicht. Bin noch nicht durch. Deswegen ist es einfach noch nicht etwas, was habe ich ja nicht getestet bei uns. Aber ich wollte mir auch die Zeit nehmen für Final Fantasy 16. Ich stream das nämlich und ich komme irgendwie nur einmal oder bis zweimal in der Woche 3 Stunden dazu, das zu spielen. Das dauert natürlich ewig. Aber ich habe auch meine Probleme mit Final Fantasy 16 tatsächlich.
So.
Ich liebe vieles daran. Ich finde es auch mutig, was Creative Business Unit 3 da veranstaltet hat. Und ich finde, da gibt es auch viele Sachen, die man loben muss und auch sollte. Aber ich finde irgendwie, es ist nicht so ein Spiel, wo ich jetzt sagen würde, es ist so ein Feuerwerk, wenn ich daran zurückdenke. Es ist nicht so ein Spiel. Es ist schon alles sehr düster. Also wenn ich an Final Fantasy 16 denke, habe ich sehr viele dunkle Gebiete in meinem Kopf. Sehr schöne Grafik. Ich finde, Final Fantasy 16 macht für JRPGs insofern sehr viel, als dass sie ihnen neue Wege eröffnen. Weil wenn ich mir so klassische JRPGs in dieser Form vorstelle, mit offeneren Welten und vielleicht mit größeren Arealen, die man selbst erkunden kann, aber genau mit diesen Häusern, mit diesem Geheimversteck und mit diesen, also es ist ja alles sehr klassisch. Und wenn man das, glaube ich, noch miteinander verbinden würde, wäre ich noch ein bisschen glücklicher. Ich glaube, mein Problem mit Final Fantasy 16 ist, es ist ein bisschen zu linear. Die Geschichte ist ein bisschen, ich liebe Clive und ich liebe Joshua. Und aber so, die weiblichen Charaktere, die catchen mich irgendwie nicht so richtig. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ansonsten die Prämisse sehr geil ist und die Charaktere sehr ausgearbeitet. Und mir fehlt da, glaube ich, so ein positives Licht in diesem Spiel. Vielleicht wird es am Ende ja noch ganz anders und dann sage ich, alles ist geil, weil ich jetzt schon relativ weit bin. I don't know. Irgendwas fehlt mir da. Also irgendwas berührt mich noch nicht so richtig. Ja.
Also für mich ist es ein ganz, ganz, ganz tolles Spiel. Ich habe es hier in dem Podcast auch schon ein, zwei Mal erwähnt. Ich verstehe aber durchaus, dass es seine Problemchen hat. Und als jemand, der die Reihe halt auch total mag, du hast wahrscheinlich auch diese Stelle, du bist ja schon relativ weit, es gibt ja diese Stelle bei dem Schiff, wo sie da mit dem Schiff wegfahren wollen. Und dann werden sie ja überfallen nochmal, da kommen ja so Banditen rein und dann stehen sie da zu viert wie in so einer klassischen Final Fantasy Party und haben miteinander interagiert, sich Sprüche gedrückt und so. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, das will ich aber auf die ganze Reise. So, ich liebe Clive und ich liebe, was sowohl Vincent in der deutschen wie auch Ben Starr in der englischen Synchro machen, weil die total bei diesen Charakteren abliefern. Und man merkt gerade bei diesem Hauptprotagonisten, dass da viel Energie in die Dialoge reingesteckt wurde, viel darin reingesteckt wurde, dass Clive als Charakter funktioniert. Aber ich wünsche mir immer diese klassische Party, auch wenn es nur 2, 3, 4 Leute sind. Die Größe ist mir da egal, das kann auch variieren, aber ich will gerne immer so eine feste Party haben. Und damit aber auch jemand wie Jill beispielsweise noch besser rauskommt, noch mehr Tiefe auch bekommt. Das wäre das Einzige, was ich mir noch gewünscht hätte tatsächlich, weil ansonsten, ich mag das Spiel total, aber mir fehlt so ein bisschen das klassische Final Fantasy da drin. So, ich finde auch mutig, was sie getan haben und ich finde auch die Entscheidung, die sie getroffen haben, cool, aber so ein bisschen Klassik, also nicht nur in Form von Referenzen, sondern auch eben in Form des Spirits so ein bisschen. So, du hast den Kristall und sowas, aber dieses Final Fantasy war immer ein Spiel, wo es um das Team und wo es um die Gruppe ging. Und das ist hier so ein bisschen verloren gegangen, was ich leider ein bisschen schade fand.
Und mir ist auch eine Sache aufgefallen, wo du die Synchro ansprichst. Clive ist wirklich richtig toll. Ganz viel Shoutout auch an Vincent an der Stelle. Weil die Performance so unfassbar gut ist. Und ich finde, aber an der Hand der Synchro kann ich, glaube ich, mein Problem ganz gut beschreiben. Ich finde, es gibt Charaktere, die sind überragend. Und es gibt Charaktere, oder auch seien es nur NPCs oder Leute, die nicht so lange quasi dann im Spiel vorkommen. Da variiert einfach die Qualität so krass. Mhm. Und es ist so, manchmal denkst du dir, was war das gerade? Und manchmal denkst du dir, boah, geil. Und ich finde, das ist so ein Gefühl, das zieht sich durchs ganze Spiel. Das kann man auf die Geschichte anwenden, gerade am Anfang. Da gibt's Sachen, die sind so, boah, geil. Und dann gibt's Stellen so, könnte man weglassen? So, was soll das? Ich habe gar keinen Bock, gerade weiterzuspielen. Und das auch im Gameplay tatsächlich, obwohl ich das Kampfsystem sehr liebe. Und ich finde, das war auch ein mutiger Schritt, der funktioniert. Aber auch da gibt es wieder Elemente, wo ich mir denke, weiß ich nicht, fühle ich nicht ganz. Und ich finde also diese krasse Qualitätsschwankungen ist das, glaube ich, was ich damit sagen will. Die gibt es bei Final Fantasy 16 sehr stark. Und ich glaube, das fällt auf. Und das ist vielleicht auch das, was mich an dieses Spiel nicht so erinnert als ein Überflieger, sondern eher als so gutes, aber eben nicht komplett perfektes Spiel. Ja.
Also verbuchen wir es bei deinen Top 3 unter Honorable Mention als, ja, sollte gerne. Man spielen, aber es ist jetzt nicht in die Top 3 gekommen.
Leider. Spannendes Spiel auf jeden Fall.
Ja. Ich bin auf jeden Fall auf den zweiten DLC gespannt. Was zum ersten haben wir vor unserem Gespräch quasi gehört. Jetzt gehen wir aber weiter zu einem anderen DLC und deswegen bedanke ich mich bei dir, Anna, für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Du hast sehr coole Spiele mitgebracht. Und bei uns, falls du den Podcast noch nie gehört hast, ist es so, dass wenn wir eine Matz haben, dann sagen wir quasi immer Matz ab. Und das sagt nicht der, der die Matz gemacht hat, sondern das macht immer der Gesprächspartner. Deswegen würde ich dich darum bitten, dass du jetzt das Matz absagst, wenn ich sage, dass wir jetzt die Matz zu God of War Valhalla hören.
Matz ab.
Wo war... hier. Shadow Drop der Häufigkeit 1 von 5, Worttrennung Shadow Drop. Bedeutung: unangekündigtes Veröffentlichen von meist medialen Inhalten. Eine im Marketing eingesetzte Strategie für etwaige Berichterstattung durch entsprechende Multiplikatoren mit dem Ziel der Reichweitenmaximierung. Also, wenn ich ein Spiel einfach so release, ohne das vorher anzukündigen, dann berichten alle drüber, mein Spiel bekommt super viel Aufmerksamkeit und dann kann ich kurz vor Weihnachten nochmal richtig die Sales ankurbeln. Ich finde das Ding... Was ist das? Was? God of War Ragnarok hat genau das gerade gemacht? Kostenfrei? Ja, heißt es Valhalla? Ha. Okay, also, das schaue ich mir mal an. God of War Ragnarok Valhalla ist im Grunde eine Fortführung der Geschichte. Quasi ein Mini-Sequel. Daher auch Mini-Spoiler hierbei für alle, die es noch nicht kennen. Wie wir vom Ende des Hauptspiels wissen, ist Kratos nun wieder allein unterwegs. Also, mit Mimir, aber sagen wir mal, das zählt nur so halb. Jedenfalls bekommt unser griechischer Schlechter eine Einladung nach Valhalla. Was uns erwartet, ist spielerisch ein Subgenre des Action-Adventures. Denn wir schnetzeln und kämpfen uns durch die heiligen Hallen des nordischen Ruhrorts für Kämpfende im Stile eines Roguelites. Heißt konkret, wir werden erstmal unseres Equipments beraubt, sammeln mit jedem Run wieder eine neue, bestimmte Währung ein, mit denen wir uns Power-Ups für zukünftige Versuche freispielen. Belohnt werden wir mit allerlei Story-Häppchen. Dabei gibt es nicht nur neue Schauplätze, die an Kratos' Heimat in Sparta erinnern, sondern eben auch die kostenfreie Therapiestunde obendrauf. Denn wie auch in den vorherigen zwei Hauptspielen ist unser Göttertöter nach wie vor auf der Suche nach sich selbst und auf der Reise, mit sich selbst ins Reine zu kommen. Und ohne hier viel zu viel vorwegnehmen zu wollen, auch wenn man mit ca. 6-7 Stunden relativ schnell durch ist, ist die Belohnung in Form der Story immens und motiviert, immer und immer wieder durch das immer gleiche Tor zu laufen. Klar, viele Assets werden wiederverwendet, aber das alles macht im gesetzten Kontext Sinn und beschweren sollte man sich mit so einem Inhalt, der kostenfrei ist, ohnehin nicht. Daher ist das DLC für alle Fans der Reihe ein Pflichtprogramm. Ich für meinen Teil kann jetzt schon den nächsten Titel der Hauptreihe kaum erwarten, denn der Kratos, den wir hier heute sehen, ist einer, dessen Entwicklung ich gerne beobachte. Was wäre ein Podcast ohne...
Mine.
Ja. Fakt.
Immer noch ein Podcast.
Ja, aber kein so guter, vor allem kein guter Runaways-Podcast. Hm. Und dementsprechend in unserer irgendwie All-Female-Runde müssen wir natürlich auch deine Top-3-Spiele so ein bisschen abgrasen. Aber bevor wir dazu kommen, ganz kurz, wir kommen ja aus der God of War-Matz. Mhm. Hast du Meinungen dazu?
Ja, es ist ja auch ein Teil meiner Top 3.
Nein.
Doch.
Das habe ich nicht kommen sehen.
Weil ich erschreckend festgestellt habe, dass ich dieses Jahr eigentlich nur zwei vollwertige Spiele gespielt habe, die dieses Jahr released worden sind.
Das ist krass.
Ja,
das heißt, es war nicht so. Bei einem ganzen Jahr Videospiel-Podcast.
Ja, aber irgendwie, es war nicht mein Jahr an Releases. Dafür hatte ich Spaß mit anderen Spielen, mit älteren Spielen.
Und das ist halt das Schöne, was jetzt auch der Podcast wieder abbildet. So, obwohl das Jahr so krass war, Was Releases angeht und was so Spiele mit guten Wertungen über 90 und bla 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 angeht, gehst du hin und sagst, jo, aber für mich nicht. Das finde ich irgendwie sympathisch.
Ja, aber ich bin ja generell ein bisschen schwierig.
Nein, ach Quatsch. Aber dann lass uns doch in deine Top 3 springen, wenn du sagst, dass es eh dabei ist. Was ist denn dein Platz Nummer 3?
Oh, ich soll sie ranken?
Ja, du hast sie nicht. Jetzt aus dem Bauch.
Ja, cool, aus dem Bauch raus. Mhm. Dann sage ich doch direkt mal das am wenigsten vollwertigste, nämlich das God of War Ragnarok Valhalla DLC. Nicht, weil es schlecht ist, sondern einfach nur, weil ich es halt nicht als vollwertiges Spiel betrachte. Allerdings muss man dazu sagen, dass ich auch God of War Ragnarok dieses Jahr das erste Mal gespielt habe. Deswegen
hat es voll gut gepasst.
Hat es mega gut gepasst. Ja. Deswegen musste ich gar nicht so lange warten. Ich glaube, so ein halbes Jahr oder so. Mhm.
Ich habe es ja auch in der Matz gesagt, man hat es ja irgendwie gar nicht kommen sehen. Jetzt ist es so ein Rogue-Light. Ist ja eigentlich gar nicht so krass dein Genre.
Ja, aber auch nicht. Mhm. Also ich meine, ich habe ja auch letztes Jahr, glaube ich, Cult of the Lamb gespielt. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich habe auch schon andere Rogue-Lights gespielt. Mhm. Oder ich weiß gar nicht mehr, Blazing Beaks, ist das ein Rogue-Like?
Nee, es ist, wenn dann überhaupt ein Roguelike, genau, ja, Roguelike Dungeon Crawler, ja, doch, das passt.
Ja, also ich finde es grundsätzlich nicht schlecht.
Ja, und was macht jetzt für dich das besonders? Ich habe es in der Matze ja schon mal ganz kurz erklärt, was es so allgemein ist. Was war das, dass du gesagt hast, nicht nur aufgrund der wenigen Anzahl an Spielen, die du gespielt hast, aber auch so qualitativ, was ist es, dass du sagst, es verdient diesen Platz 3?
Ich finde einfach, es ist ein viel zu gutes DLC. Also es ist wirklich fantastisch. Und es ist umsonst und es war irgendwie mit einer Woche Ankündigungszeit. Mhm. Also ich fand, dass es wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Überraschung war. Mhm. Und ich bin eigentlich ja nicht so ein Freund von DLCs, weil ich finde es immer schwierig, wenn man so ein bisschen rausgerissen wird aus der Welt und dann sich nach Monaten wieder da reinzufinden, in die Steuerung reinzufinden, in die Story reinzufinden. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Hatte ich hier zum Beispiel nicht so das Problem. Also ich brauchte schon so ein halbes Stündchen, um so wieder in die Steuerung so ein bisschen reinzukommen. Allerdings hat das auch irgendwann wieder gesessen. Also da brauchte man gar nicht so lang. Und ich finde einfach, dass das Genre, sag ich mal, passt extrem gut da rein, in die Story auch. Der Story-Aufhänger ist total spannend umgesetzt. Mhm. Also es ist ja eigentlich mehr oder weniger ein Epilog.
Ja.
Es ist auch total wichtig für die Geschichte von Kratos. Und ich finde es einfach von vorne bis hinten eine richtig gute Sache. Besonders gut daran finde ich halt, und das ist jetzt ein kleiner Spoiler an der Stelle. So, kurz gewartet. ich finde es halt schön, dass man nochmal einen kleinen Ausflug in Kratos Vergangenheit macht und halt seine, ja, ich sag mal, seine Schuld so ein bisschen aufarbeitet und diese ganzen Geschichten und Charaktere aus Griechenland nochmal so ein bisschen auferleben lässt. Ich habe ja gehofft, dass der nächste Teil in Griechenland stattfinden wird. Mhm.
Aber es ist ein bisschen unwahrscheinlicher durch das jetzt, oder?
Ja, es ist schon sehr unwahrscheinlich geworden, weil ich glaube, dass, also ich habe mir halt gewünscht, / vorgestellt, dass er halt im nächsten Spiel so ein bisschen eben diese Schuld abarbeitet und nach Griechenland geht und sich dann quasi einfach dem allen stellt. So. Mhm. Aber dadurch, dass das jetzt in sehr, sehr kleiner, kompensierter Version schon passiert ist, kann ich es mir nicht vorstellen. Plus, es wurde ja auch am Ende noch mal ein bisschen angeteasert, was denn jetzt der nächste Schritt sein könnte. Und von daher glaube ich das nicht, was ich sehr traurig finde. Aber ich finde es schön, dass wir es hier wenigstens in einer kleinen, kompakten Version so ein bisschen bekommen haben.
Voll. Ich weiß noch, dass als wir gespielt haben, habe ich darüber geredet, so, ja, es ist ein kostenloses Ding und deswegen ist es nicht schlimm, dass die Assets so reused werden. Mhm. Aber während ich dann so die Mats gemacht habe, und das habe ich auch dann vorhin gesagt gehabt, finde ich, macht es ja eigentlich total Sinn.
Ja, ja, es macht total Sinn.
Das, wie das aufgebaut ist und das, welche Story Valhalla quasi erzählt als Ort, ergibt es total Sinn, dass die Assets reused werden. Und das ist eigentlich so richtig smart, was sie damit gemacht haben, weil sie einen Weg gefunden haben, in Anführungsstrichen sich Arbeit zu sparen, gleichzeitig aber eben eine Welt geschaffen haben, die total sinnig ist. in dem, was es ist.
Ja, ich finde, das wirkt halt auch nicht lazy oder billig oder so, sondern es macht einfach im Kontext total Sinn. Und ich finde es halt schön, weil darum geht es nicht in dem DLC. Es geht nicht darum, jetzt ein neues Areal zu entdecken und zu erkunden. Und
aber selbst das hat man ja drin.
Theoretisch ja. Ach so, das mit Griechenland meinst du? Ja, genau. Ja, gut. Gut, das kommt ja dann später. Aber selbst wenn das nicht drin gewesen wäre, hätte ich das nicht schlimm gefunden, weil es erzählt ja trotzdem eine Geschichte. Mhm. So, und von daher finde ich das gar nicht schlimm.
Ja, richtig nice. Aber damit kommen wir auch zu Platz Nummer 2, weil der ist hoffentlich auch richtig nice. Was ist es?
Mein Platz 2 ist Final Fantasy 16.
Oh.
Mhm. Ja. Ist ja ein Spiel, was worauf ich schon sehr gehypt war, aber ich ein bisschen Schwierigkeiten mit hatte, mich drauf zu hypen. Mein Hype kam erst so last minute, sagen wir mal so. Ich habe mich auch mehr oder weniger unvoreingenommen drauf eingelassen. Habe auch im Laufe der Zeit auch verschiedene Meinungen dazu gehabt. Und trotzdem kann ich am Ende des Jahres sagen, war ein richtig cooles Spiel. Hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Es hat hier und da auf jeden Fall seine Fehler und seine Momente, wo ich mir hätte mehr gewünscht. Aber nichtsdestotrotz ist es ein super kreatives, spaßiges Spiel. Und jetzt, wo ich auch noch mal in den DLC, der ja auch kam, reingeschaut habe, habe ich auch noch mal gemerkt, wie viel Spaß das einfach macht zu spielen. So, und das ist ja auch am Ende mit der Story das Wichtigste.
Ja, voll. Warum ist es nur Platz 2 als jemand, der Final Fantasy so sehr liebt und nicht Platz 1?
Weil mein Platz 1 einfach besser ist, glaube ich.
Mhm. Also
in einem anderen Jahr wäre es vielleicht auf Platz 1 gelandet. Allerdings auch nicht mit einem guten Gefühl, weil es einfach trotzdem seine Fehler mitbringt, finde ich.
Welche sind das für dich?
Klingt so stark, aber ja, ich finde halt, die Story ist an manchen Stellen zu dünn und dafür an anderen Stellen zu dick. Also es wird zu viel für Unwichtiges aufgebracht und super wichtige Sachen dafür werden irgendwie nur so angerissen. Und generell ist es, glaube ich, bei mir auch so eine, ich habe einfach was anderes erwartet irgendwie. Und ich finde halt, es hätte an gewissen Stellen ein bisschen mehr Final Fantasy sein können.
Hm. Ja, also finde ich auch gerade so, was Party angeht. Ich hätte eine feste Party gehabt, weil es gibt super coole Charaktere. Und wenn man da so ein bisschen die Option gehabt hätte, sich eine eigene Party zusammenzustellen und dass man dann vielleicht auch so optionale Dialoge hat. Das sind manchmal so Kleinigkeiten, die aber in Final Fantasy total ausmachen. Weswegen ich das so ein bisschen vermisst habe auf jeden Fall.
Ja, geht mir auch so.
Was sind denn so, andersrum gefragt, Punkte, die du total gut am Spiel fandest, dass es eben jetzt auf Platz 2 ist?
Ich fand die Welt sehr, sehr interessant gemacht. Sie war halt sehr Game of Thrones-ig. Ich liebe halt Game of Thrones, von daher hatte das jetzt nicht so schwer mit mir. Ich bin ganz, ganz großer Fan von Clive als Charakter einfach. Ich finde, das Voice-Acting ist fantastisch, von allen eigentlich. Also sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch.
Shoutout Vincent.
Und das Gameplay macht einfach mega Spaß.
Ja.
Es macht wirklich ultra viel Spaß.
Ja.
Ja, das sind, glaube ich, so die positivsten Aspekte davon.
Also an der Stelle vielleicht doch nochmal empfohlen, wir haben einen Podcast mit Vincent darauf aufgenommen gehabt, der ganz, ganz, ganz viel über sich und seinen Werdegang auch erzählt hat und der sehr krass zu dem von Clive passt. Und man findet dann eine sehr ähnliche Hero-Story. Total interessanter Podcast geworden. Auf jeden Fall eine krasse Empfehlung. Wenn ihr den hier fertig gehört habt, springt da mal rein, wenn ihr den eventuell noch nicht gehört habt. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon bei deinem Platz 1 angekommen.
Du kannst es dir, glaube ich, schon denken. Es ist The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom.
Nein, das Spiel, das du über 100 Stunden gespielt hast, ist dein Platz Nummer 1. Ich bin schockiert.
Ist aber auch so ein bisschen, ist aber auch einfach ein No-Brainer, weil das ist so ein Spiel, ich wusste einfach schon, bevor ich es in den Händen hatte, das wird ein richtig gutes Spiel. Mhm. Einfach, weil Zelda mich selten enttäuscht.
Und weil Breath of the Wild halt auch schon einfach so ein Brett war.
Genau, und ja, es ist natürlich, wir haben ja auch schon ein bisschen darüber gesprochen, es ist natürlich einfach in vielen Aspekten more of the same, aber es hat es trotzdem geschafft, dass ich nochmal, wie du schon sagtest, über 100 Stunden einfach so viel Spaß damit hatte und auch auf eine andere Art und Weise Spaß damit hatte, weil es einfach anderen Fokus hat irgendwie. Und es war ein ultra gutes Spiel.
Und doch bin ich bei Breath of the Wild, war ich so, das ist für mich, das, was es ist, ist perfekt. So, ich würde nichts daran ändern. Anders habe ich es aber bei Tears of the Kingdom. Da gehe ich schon raus und bin so, also der Untergrund, den habe ich jetzt nicht so. Also da habe ich mich ja unwohl gefühlt. Und diese Sky Islands, die sind so ein bisschen verschwendetes Potenzial. Und da habe ich eher so da meine Kritikpunkte. Da gehe ich raus und bin nicht 100% happy damit. Auch wenn Sachen wie das Traversal durch die Fähigkeiten, mit diesem einfach durch die Decke gehen, halt krass gut geworden sind. Gibt es andere Dinge, wo ich schon so kritikfreudiger bin als bei einem Breath of the Wild.
Kann ich verstehen. Ich glaube halt aber auch einfach, es war gar nicht so easy, da einfach so eine Entwicklung reinzuarbeiten, jetzt von Breath of the Wild aus. Ich finde aber trotzdem, dass alle Fähigkeiten und aber auch die Story sind halt schon einen Schritt weiter gegangen, als man das halt kennt. Und das fand ich halt so, das hat mich halt überzeugt am Ende des Tages. Das hat mich natürlich nicht mehr überrascht, wenn ich dann keine Ahnung, in der Wüste war und dann gewisse Sachen gefunden habe, dann war ich so, ja, war klar, dass das hier ist so. Und ich habe auch nicht, wie in Breath of the Wild, jede Ecke der Map ausgekundschaftet.
Weil du sie ja quasi schon irgendwie kanntest.
Genau, und da war es dann irgendwie eher interessant zu sehen, ah, da und da war doch mal das und das, ich gehe da mal hin und guck, was draus geworden ist. Ja, und es ist natürlich auch einfach viel, viel mehr Map. Also ich habe, glaube ich, die Hälfte vom Untergrund gehabt, als ich aufgehört habe, weil ich irgendwie so dachte, es ist viel zu anstrengend, diesen Untergrund zu erkunden. Nichtsdestotrotz habe ich einfach sehr, sehr, sehr viel Spaß damit gehabt. Das hat auch in vielen Aspekten Breath of the Wild für mich abgelöst. Und ich weiß einfach, dass es so ein Spiel, ich könnte jetzt die Switch in die Hand nehmen und jetzt wieder spielen und ich hätte genauso viel Spaß wie noch vor einem halben Jahr.
Krass. Aber ist es was, wo du jetzt auch aktiv Lust drauf hättest? Oder sagst du, für mich ist das Abenteuer wirklich beendet? Weil wenn du sagst, du hast die Hälfte des Untergrundes noch nicht, dann wartet da ja noch was auf dich.
Nö, ich werde das auf jeden Fall noch weiterspielen. Für mich kam einfach nur Final Fantasy dazwischen tatsächlich, weil Tears of the Kingdom kam Ende Mai oder Mitte Mai und Final Fantasy kam Mitte Juni. Das heißt, da waren echt zwei Klopper direkt nacheinander. Ich habe mich auch echt beeilt mit Zelda, weil ich einfach durch sein wollte. Deswegen weiß ich, dass, auch wenn ich das jetzt habe liegen lassen, ein paar Monate, dass ich da auf jeden Fall noch mal reinsteigen werde. Weil da gibt's einfach noch so viele Sachen, die es sich für mich lohnt zu holen.
Wäre jetzt eigentlich auch so ein schönes Weihnachtsspiel gewesen. So einfach über die Feiertage ein bisschen Zelda noch mal spielen. Hat eigentlich genau den Vibe, so dieses holzimmige, gut, der Untergrund jetzt weniger, aber so das Spiel an sich hat so diesen Vibe einfach.
So. Man kann auch so schön darin versinken.
Voll, so cozy einfach erkunden. Das ist immer ganz schön.
Stattdessen habe ich Attack on Titan geguckt.
Auch?
Sehr cozy, besinnlich.
Ja. Nein, aber trotzdem halt qualitativ krass. Und dass du dir einfach die Zeit dafür nehmen kannst, ist ja auch nicht selbstverständlich, weil wann hat man mal die Zeit, so viel am Stück einfach mal zu gucken? So.
Das stimmt.
Ich meine, deswegen spiele ich ja auch Fliff wieder. Aber reden wir nicht über Fliff, Leute.
Qualitativ vielleicht nicht ganz miteinander vergleichbar.
Nee, Fliff halt einfach besser. Das ist, was soll man da sagen? Aber ich will auch hier gar nicht meine Top 3 unterbringen, falls der ein und andere Hörende sich jetzt vielleicht wundern mag. Einerseits, weil ich es ganz cool finde, dass wir einfach mal drei Damen haben, die ihre Meinung zu ihren Videospielen 2023 teilen. Andererseits, weil ich es aber auch einfach schon bei zwei Stunden später gemacht habe. Das heißt, wenn ihr an meinen Top 3 interessiert seid, kleine Cross-Promo an der Stelle, ne, geht einfach rüber, hört die aktuellste Folge zu Bluey, da reden wir am Ende auch über unsere Top 3, wo ich genau das mache, was Min jetzt gemacht hat. Ja. Mom.
Ja.
Ja, das war auf jeden Fall das. Ich würde sagen, wir gehen rüber in die letzte Mats des Tages. Nämlich habe ich mir den Among Us DLC zu Vampire Survivors angeguckt. Und Mine schon so, wann hast du das gemacht?
Stimmt, ich habe es gesehen auf deinem Handy.
True. Deswegen würde ich dich bitten, die magischen Worte zu sprechen, bevor wir uns dann mit dem nächsten und letzten Gast für den Podcast nochmal treffen und noch einmal über Top 3 Spiele reden.
Mats ab.
Peng!
Also habe ich jetzt eure Aufmerksamkeit? Gut, weil eure Aufmerksamkeit wollen auch Firmen die Kooperation eingehen. Ich erinnere euch an tolle Dinge wie Louis Vuitton, X Final Fantasy 13, die Coca-Cola Game Gear, aber auch in-game passiert viel, Nier Automata und PUBG oder alles, was irgendwie jemals in Fortnite gelaufen ist. In der Welt der Videospiele ist alles möglich. Auch im Indie-Bereich kommen immer wieder tolle Spiele zusammen, die sich gegenseitig unterstützen wollen und eben damit kooperieren. Nehmen wir Dead Cells, da sind Waffen aus Hollow Knight, Hotline Miami und Guacamelee drin. Geil! Long story short, es gibt eine neue, weitere Koop, die ich nicht hab kommen sehen. Vampire Survivors und Among Us. Das Roguelite Shoot'em Up, das fast schon sein eigenes Subgenre mit den Survivor-Likes begründet hat, kooperiert mit dem Twitch-Hit der letzten Jahre. Spielerisch sehr weit auseinander, schafft es das DLC für 2,50 €, nebenher gesagt, nochmal spaßige neue Inhalte ins Spiel zu bekommen und Among Us selbst auf eine interessante Art und Weise im Spiel zu integrieren. Und irgendwie macht das auch alles Sinn. Das DLC bringt dabei nicht nur eine an die Raumstation erinnernde Map mit, die auch aus der Vorlage inspirierte Events in sich trägt, bei dem man zu gegebener Zeit zu einem Knopf auf der Map laufen muss und diesen drücken muss. Nein, auch neue spielbare Charaktere in Form von Crewmates, neue Waffen und Power-Ups sind im DLC enthalten. Die Waffen repräsentieren dabei auch Elemente, die man aus der Vorlage kennt. Vom Lüftungsschacht, der hier Gegner einsaugt, über das Kabel verbinden, welche den getroffenen Gegnern Schaden verursachen, bis hin zum ikonischen Voting des Imposters, die einen Gegnertypen direkt tötet, ist alles verbaut, an das man irgendwie hätte denken können. Klar sind hier die Effekte nicht 1:1 wie in der Originalvorlage übernommen, wurden aber hier passend so adaptiert, dass man es versteht und es im Kontext irgendwie auch Sinn ergibt. Wer also einen Grund brauchte, hat mit dem mittlerweile dritten DLC die Möglichkeit, erneut Waffenkombinationen zu finden und freizuschalten, eine neue Map zu erkunden und hunderte von tausend Gegnern zu töten und das eigene Können wieder unter Beweis zu stellen. Ich mag's. Danke an die Future Friends für den Code.
Und damit kommen wir quasi in den letzten Teil dieses Podcasts. Bei mir ist jetzt Lena, Streamerin und Content Creatorin. Und wenn es um Indie und Wholesome Games geht, dann ist man bei ihr auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Ich besonders kann ja ihre Reels empfehlen, wo man immer so schöne kleine Perlen mit entdecken kann. Das ist ganz, ganz, ganz schön. Und dementsprechend freue ich mich, dass du jetzt hier bei mir bist. Hi.
Ja, hallo. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Du, wir kommen gerade aus Vampire Survivor. Hast du das gespielt? Ist es ein Thing für dich?
Nee, tatsächlich nicht, weil ich bin ganz furchtbar schlecht in solchen Spielen und es ist einfach sehr stressig. Ich habe es aber mit Begeisterung, weil befreundeten StreamerInnen auch irgendwie geschaut und fand es sehr, sehr cool, wenn die da richtig gut drin waren, aber ich selber, nee, irgendwie deswegen hat mich das nicht so gecatcht.
So mit dem Among Us DLC ist das ja eigentlich ein schöner Einstieg, weil viele, glaube ich, Among Us gespielt haben, aber vielleicht noch nicht den Sprung geschafft haben rüber zu Vampire Survivors. Ist das vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt dafür? Aber egal, darum soll es heute gar nicht gehen. Heute soll es nämlich um deine Top 3 Spiele 2023 gehen. Und ich bin super, super gespannt, was du jetzt hier mit in den Podcast bringst, nachdem wir schon recht unterschiedliche Meinungen gehört haben. Lass uns direkt reinspringen mit deinem Platz Nummer 3.
Okay, auf Platz Nummer 3 ist etwas, was man, glaube ich, nicht so erwarten würde bei jemandem, der sehr viel so Cozy Games spielt. Und zwar ist das Sons of the Forest, was ja eigentlich absolut gar nicht cozy ist. Dadurch, dass es ein Survival-Spiel ist mit ja auch gruseligen Gegnern, die dann deine Base ab und zu mal raiden. Aber es ist eben auch ein Survival-Spiel. Man kann sogar im Peaceful-Modus spielen. Und dann ist es im Endeffekt auch ein sehr friedliches Spiel, wo du irgendwo ja im Wald deine eigene Hütte baust und einfach nur überlebst und dann kann es auch irgendwie ganz friedlich sein, aber so per se würde man jetzt nicht das zu Cozy Games irgendwie zählen. Ich habe aber damals auch schon The Forest gespielt und fand das richtig, richtig cool und mag halt gerne Survival Games und deswegen musste ich das natürlich spielen und habe da jetzt schon sehr viel Zeit drin versenkt.
Okay, ich mach parallel Bilder auf, weil ich habe das zwar schon mal gehört, aber es sagt mir jetzt gar nicht so viel. Ist das ein Singleplayer, ein Multiplayer?
Du kannst
ein
Multiplayer spielen auch, ja. Ja, ja, ist okay. Auch Koop.
Krass. Und was ist es, das dich so krass daran begeistert, dass du sagst, deswegen ist es mein Platz 3, weil ich meine, Survival-Spiele, das ist ja jetzt erstmal nichts Neues so.
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen die Mischung aus Nostalgie, weil The Forest halt auch schon ein sehr, sehr cooles Survival-Game war und so eins der Survival-Games, was ich richtig, richtig viel gespielt habe. Und es ist sehr, sehr schön. Also die Natur ist halt sehr, sehr schön. Du läufst da irgendwie rum. Natürlich kannst du da nicht so super fröhlich durch die Gegend springen, ohne dass du irgendwie mal angegriffen wirst, wenn du halt nicht in dem friedlichen Modus spielst. Aber es ist, ja, es irgendwie ist es super schön. Man kann rumlaufen, ganz viel entdecken und ich verliere mich dann in solchen Welten immer so ein bisschen beim Rumlaufen und dann überlege ich, ob ich die dritte Base dann auf diesem Felsen baue oder auf dem da hinten. Und ja, ich mag sowas einfach sehr, sehr gerne, wenn man so ein bisschen kreativ werden kann und sich irgendwie eine coole Base aufbauen kann. Ich lieb's.
Voll gut. Ist es was, was du im Stream gespielt hast?
Ja, sehr, sehr viel tatsächlich. Oh.
Okay, dann habe ich nämlich eine Frage. Was macht ein Survival-Spiel zu einem guten Stream-Spiel? Weil ich finde, ein Stream-Spiel, das ist immer so, das muss bestimmte Eigenschaften mitbringen, damit sich das lohnt. So, weil es gibt Spiele, die sind einfach chaotisch, weil da passiert viel und da guckt man irgendwie nicht so gerne zu.
Ja, also tatsächlich suche ich gar nicht so die Spiele nach diesem Kriterium aus, dass ich so denke, ist das jetzt unbedingt das, was die Leute so am interessantesten finde. Vielleicht sollte ich das mal mehr machen. Könnte sein. Aber ich gucke halt tatsächlich immer, dass ich Spiele mir ansehe, die ich aus irgendeinem Grund spannend finde. Und das können ganz unterschiedliche Gründe sein. Und ich glaube, bei Survival-Spielen im Allgemeinen ist schon immer einfach der Reiz da, dass du so ein bisschen also mitfiebern kannst. Ne? Du kannst immer gucken, okay, überleben wir jetzt? Kommen wir da durch? Überleben wir die nächste Nacht? Werden wir angegriffen oder nicht? Wie machen wir unsere Base sicher? Also ich glaube, da gibt es super viele Aspekte, die einfach sehr, sehr spannend sind, wenn man zuschaut. Von daher, ich glaube, das hat bringt schon diesen Reiz mit.
Sehr geil. Wie hieß das denn? Es war letztes oder vorletztes Jahr, gab es doch auch so ein Survival-Spiel, was so rausgekommen ist, was so jeder auf einmal gespielt hat. Ich habe das dann auch gespielt. Boah, jetzt, das liegt mir gerade so auf der Zunge, weil ich muss gerade die ganze Zeit dran denken, weil es mich
letztes
auch so ein bisschen
Jahr rausgekommen.
Ja, oder vorletztes, es ist schon ein bisschen her. Weil ich meine jetzt nebenher Steam
auch. Aber Green Hell meinst du nicht?
Nee.
Weil das hatte noch mal so ein Comeback. Irgendwie jetzt hatte ich so das Gefühl, im letzten Jahr irgendwie rum auch noch mal.
Warum muss Steam immer so viel aktualisieren? Öffne dich bitte einfach. Oh, das liegt mir gerade so hart auf der Zunge. Weil das habe ich damals, da haben wir ich habe ja eine Zeit lang in der Anime-Manga-Industrie gearbeitet und da habe ich dann entsprechend mit den Manga-Leuten immer ganz, ganz viel dieses, was heißt ganz, ganz viel, wir haben das eine Zeit lang, als das rauskam, relativ viel gespielt. Mann, wie hieß das denn? Weil das fand ich halt auch so geil. Ich finde Survival, das hat immer so einen Kick, weil du willst halt, solange es geht, überleben und dann kannst du dir irgendwie, du fängst mit deinem Stock an und dann bist du irgendwann bei deinen Häusern und das finde ich einfach, das macht einfach
ja,
so viel Spaß.
Ja, das stimmt. Du meinst Valheim vielleicht? Kann
ja,
das sein?
Ja. Oh Mann, danke schön. Ja. Ja. Ja, ich bin hier gerade durchforste deine Bibliothek und
ja, ich
finde
war auch
ein
so
überlegen,
Moment, welches Survival-Spiel. Aber klar, Valheim war natürlich auch so ein Riesentitel, der super, super cool auch war. Oh, da habe ich auch sehr viel Zeit drin. Das ist auch ein echt gutes Game.
Ganz stark. Okay, ich will gar nicht zu viel über Survival-Games reden, weil du hast ja noch zwei andere Spiele mitgebracht. Was ist denn dein Platz Nummer 2?
Ja, dann ist es auf jeden Fall, weil das packe ich auf Platz Nummer 2, weil das ist halt noch nicht fertig. Das ist noch Early Access. Also es ist aber jetzt gerade frisch erst rausgekommen beziehungsweise gestartet im Early Access. Ich glaube, du bist wahrscheinlich auch nicht dran vorbeigekommen. Pioneers of Pagonia.
Ah, ja.
Ja, und ich als, ich nenne es mal ja auch so ein bisschen ja Siedlerspielerin erster Stunde fast schon irgendwie. Also das war das allererste PC-Spiel, was ich gespielt habe. Also die Siedlerreihe. Und damit hat es bei mir alles mit Gaming irgendwie angefangen. Und ich habe ganz früher meinem Papa beim Siedlerzocken zugeschaut noch und wurde dann, glaube ich, so zur nervigsten Backseat-Gamerin der Welt für ihn irgendwann, weil ich gesagt habe, Papa, du musst aber ganz am Anfang, musst du auch immer ein Sägewerk eigentlich dann dahin bauen. Dann musst du auch den Holzfäller und du darfst dir auch das Forsthaus, darfst du nicht vergessen. Und dann haben wir das auch irgendwann mal versucht, so mit zwei Mäusen irgendwie am PC zu spielen. Und das ist so richtig, das ist so good old times. Und deswegen, ja, hat das in mir so ganz viele Nostalgiegefühle geweckt. Und dieses Wuselige, dieses Gemütliche, das hat richtig viel Spaß gemacht jetzt schon. Da werde ich auf jeden Fall auch sehr viel Zeit noch in der Zukunft reinstecken, weil mich das jetzt schon sehr abgeholt hat.
Oh, ich habe ganz viele Fragen und ich habe auch ganz viele Gedanken. Erstmal, ich weiß nicht warum, aber warum war das früher so ein Thing, dass so die erwachsenen Siedler gespielt haben? Weil ich erinnere mich auch dran, mein Onkel hat das immer gespielt. Also Siedler 3 Gold Edition, das war der eine Titel. Und ich habe den sein ganzes Leben lang nur Siedler 3 spielen sehen, nichts anderes. Ich weiß nicht wieso, aber Siedler 3 war so dieses eine Ding, wo alle Menschen sich irgendwie die Hand gegeben haben und gesagt haben, ja, klar, dann klar spielen wir Siedler so easy. Und ich raff's gar nicht, weil warum gerade Siedler? Aber ich find's total charmant, dass wir irgendwie alle doch diese
gemeinsame Erinnerung haben. Ja, ich glaube, es ist so dieser Mix aus Herausforderung, weil man ja auch immer dann Gegner zu besiegen hat und dann dieses trotzdem irgendwie sehr niedliche, sehr wuselige, so man kann dann auch einfach mal kurz irgendwie am Kaffee nippen und mal zuschauen, wie sie dann da irgendwie Zeitung lesen, da wenn sie gerade nichts zu tun haben, die kleinen Leutchen. Und ich weiß auch nicht, aber ich glaube, das ist der Mix aus vielen Sachen, die es einfach zu einem richtig runden Spiel machen. Ja,
hast du
auf jeden Fall sehr happy gemacht, dass du jetzt mit Pioneers irgendwie so gefühlt daran nochmal angeknüpft wird, an dieses Spielgefühl. Also das ist es für mich. Vor allem, ich meine, das ist ja grafisch, ist es ja einfach natürlich komplett anders und sehr modern ja alles, aber ja, hat mich sehr happy gemacht.
Bist du bei sowas eher so die Aufbauerin oder die Strategin, die dann auch in die Schlacht früh zieht?
Boah, nee, eher Aufbauerin.
Voll,
also,
oder?
Ja, obwohl ich auch so, also ich mag das ja auch, man gerade bei Spielen, die einen vielleicht nicht so krass an die Hand nehmen, so ich liebe Learning by Failing, also das liebe ich komplett. Ich mag das gerne, wenn ein Spiel mir nicht so viel erklärt, mich einfach machen lässt und mir dann einen auf die Schnauze gibt, wenn ich es halt nicht gut mache. So, das finde ich sehr gut, dann starte ich einen neuen Run und irgendwie versuche das besser zu spielen. Aber ja, so dieses Aufbauen mag ich halt tatsächlich sehr, sehr gerne. Ich habe so dieses Schlachten und dann irgendwelche Armeen da dirigieren, das ist nicht so sehr meins. Ich mag schon gern dieses, okay, wo ist mein Sägewerk? Da muss ja hier der Förster hin, aber der darf den Bauernhof den Platz nicht wegnehmen. So das finde ich halt sehr cute.
100% fühle ich. Okay, und Pioneers of Pergonia ist ja vom Siedlermacher, Erfinder auch. Wo merkt man denn Siedler und wo hat es sich vielleicht auch abseits der Grafik so ein bisschen modernisiert?
Es sind auf jeden Fall viele neue Aspekte drin, dass man so ein bisschen übernatürliche Gegner und solche Sachen auch dabei hat. Das finde ich sehr, sehr cool. Also das ist schon irgendwie auch nochmal was sehr Neues. Aber also was halt irgendwie davon geblieben ist und was man sehr daran merkt, ist wirklich das Spielgefühl. Und ich glaube, damit haben sie ziemlich genau auch das getroffen, was sie, glaube ich, machen wollten. Weil, also bei mir löst es genau dieses Gefühl aus von, oh, jetzt gucke ich mal hier und jetzt schaue ich denen vielleicht auch 2 Minuten einfach mal zu, wie die da so rumwuseln. Ach, ist ja lustig, jetzt bringt der hier einen Stein dahin und liefert den einen Stein da ab und jetzt habe ich da einen Stein. Also dieses ja, dass du halt wirklich siehst, was passiert und du kannst dem wirklich zuschauen und ja, ich liebe es, das ist toll.
Verdienter Platz Nummer 2, finde ich schön.
Ja.
Ah, habe ich aber auch mega Lust reinzugucken. Also mach das
bitte.
Dann kann eigentlich nur noch ein Spiel kommen, das noch besser ist, eins, das natürlich Platz 1 verdient hat und ich bin super gespannt, was du jetzt in den Raum wirfst.
Ja, meine Nummer 1 ist definitiv Palia, weil das ja, Palia oder Palia, ich weiß auch nicht. Aber das ist ein, ich würde es zusammenfassen als Cozy Life Sim Small Scale MMO. Ich glaube, so kann man das kurz zusammenfassen. Also es hat alle Sachen, die man so an Cozy Games, die so eben Live Sim Games sind, gerne mag. Ne? Also du kannst angeln gehen, du kannst deine Felder irgendwie bestellen, du kannst kochen, du kannst Dinge herstellen, also Möbel basteln, kannst dein Zuhause einrichten, kannst eine ganze Welt entdecken. Dann hast du NPCs, die Quests für dich haben. Also du hast auch so ein bisschen Storylines. Und es ist eben Koop. Also du hast zwar dein eigenes Haus, aber du kannst dann andere Leute zu Hause besuchen, kannst denen irgendwie bei der Feldarbeit helfen, kannst so ja zusammen kochen und du profitierst halt davon, wenn du mit anderen zusammenspielst. Und das war, glaube ich, das, was es für mich auch so ein bisschen zu meiner Top 1 macht, weil das auch im Stream sehr, sehr süß war, weil ich das ein paar Mal dann gestreamt habe und dann Leute eben dazu kamen und dann standen wir irgendwie zu 5, 6 oder zu 7, 8 am Steg und haben zusammen geangelt und dann kriegt man auch irgendwie einen Bonus, weil man halt zusammen angelt und kann zusammen Erze abbauen und es ist, ja, das ist wirklich sehr wholesome und sehr, sehr süß, kam jetzt auch gerade für die Switch noch raus. Da braucht es noch ein paar Updates, würde ich mal sagen, weil da manche Sachen noch nicht ganz rund laufen, aber alles in allem ein echt tolles Spiel und eben auch free to play. Was ich halt super cool finde. Ne? Also du kannst natürlich dann ordentlich reinshoppen und dir irgendein cooles Outfit kaufen, aber musst du halt nicht.
Ach, okay, krass. Du sagst aber, es gibt Storylines, aber ist das was man aktiv verfolgt? Ist das so im Sinne von, keine Ahnung, kann ich mir das wie so ein Genshin vorstellen, wo es schon so eine übergreifende Story gibt? Oder
ja,
muss ich die nicht verfolgen? Kann ich auch einfach angeln?
Du kannst auch einfach sehr viel einfach nur angeln oder irgendwie Gemüse anbauen und kochen und so. Aber es ergibt schon Sinn, hier und da so ein bisschen die Quests auch zu machen. Aber das ist auch sehr niedlich. Also man kann das schon selber dosieren. Ne? Du kannst das Spiel einfach mal starten und dann angelst du halt nur. Also dich nervt jetzt das Spiel dann auch nicht, wenn du irgendwie die Mission nicht machst oder so. Mhm. Also das ist ganz süß.
Auf den ersten Blick habe ich so ein bisschen die, nicht Erinnerung, so die Referenz so gehabt zu Disney's Dreamlight Valley. Also das war der erste Eindruck, den ich hatte. Ist das vergleichbar damit?
Ja, also ich glaube, so diese Mechaniken, ne, wie, ja, dass du Farming drin hast und dass du irgendwie NPCs hast mit einzelnen Quests, also das ist definitiv ähnlich. Kann man, glaube ich, schon, man kann das schon vergleichen. Ich meine, viele, gerade so Live-Sim-Games in dem Cozy-Gaming-Bereich haben halt ähnliche Elemente, wo dann auch mal gesagt wird, das ist ja wie Stardew Valley, es ist ja alles nur ein Upcut von Stardew Valley, wo ich auch so denke, so, ach komm, irgendwie unterscheidet sich's doch immer. Also es gibt dann doch immer irgendwelche neuen Aspekte in Spielen. Und irgendwo unterscheiden sie sich dann doch. Aber ja, auf jeden Fall, einige Elemente sind da schon bei beiden Spielen vorhanden.
Würdest du sagen, dass es besser ist als Dreamlight Valley? Weil wir haben damals eine, 2 Stunden später, das ist der andere Podcast, den ich mache, haben wir eine Folge dazu gemacht und ich bin da rausgegangen und ich habe sogar direkt gemerkt, es ist gar nichts für mich und ich habe das Gefühl, es lebt einfach nur von dieser Lizenz. Aber so das Spiel an sich hat mir irgendwie nicht viel gegeben. Würdest du sagen, dass Palia oder wie auch immer dann die bessere Alternative ist zu dem?
Boah, das traue ich mir gar nicht zu, das jetzt so zu sagen, weil also zumindest so, ich habe auch einfach Disney Dreamlight Valley habe ich ja vor allem zugeschaut, so das habe ich nicht viel selber gespielt.
Okay.
Aber ich glaube, also vor allem bei Palia war eben das, dass mich dieser Koop-Aspekt und dieses, wir kochen jetzt gemeinsam, jeder packt eine Zutat rein, alle kriegen dann das trotzdem das, was wir gekocht haben. Also es hat so viele niedliche kleine Sachen, dass das für mich auf jeden Fall schon dadurch das Spiel war, was ich auf jeden Fall mehr gespielt habe und wo ich mehr Motivation hatte. Also vielleicht kann man allein aufgrund dieser Tatsache schon sagen, dass mir das besser gefällt. Aber ja, finde ich schwierig. Ich würde auf jeden Fall da noch mal genauer reinschauen.
Ich habe eine letzte Frage, weil ich habe dich ja auch so ein bisschen angekündigt und jetzt hast du es auch schon ein paar Mal selber erwähnt. So dieses Wholesome Gaming, das ist ja so voll dein Thing. Das ist aber so ein Begriff, der, ich sag mal, in den letzten Jahren populärer geworden ist. Was würdest du denn jetzt mal für die Zuhörerinnen, die vielleicht jetzt nichts darunter verstehen können, wie würdest du Wholesome Gaming definieren? Wie unterscheidet sich das von anderen Spielen?
Ja, Wholesome Gaming oder auch Cozy Games sind vor allem ja sehr entspannte Spiele, die du so wirklich, ne, wo du dir halt einen gemütlichen Abend machst, du machst dir vielleicht deinen Tee, du hast gar keinen Stress, dein Puls bleibt in einem, sag ich mal, entspannten Normalbereich, du hast keine Jumpscares, keine Gewalt. Also wirklich auch Spiele, wo man sagen würde, das kannst du auch mit irgendwie einem 8-Jährigen zusammenspielen, ohne dass du irgendwie dem die Augen zwischendurch mal zuhalten musst. Ja, ich glaube, so kann man das ganz gut irgendwie beschreiben. Also was wirklich einfach sehr, ja, friedlich irgendwie auch ist.
Ja, ich habe auch so das Gefühl, das ist manchmal so ein schöner Gegenpol zum Alltag, wo man oft gestresst ist und dann hat man vielleicht nicht immer Lust, irgendwie so den krassen Action-Thriller whatever zu spielen, voll. Sondern man will einfach ein bisschen runterkommen. So ich für mich immer so Stardew Valley, das ist so das Cozy Game für mich und das Wholesome Game und das ist so, ja, dann baue ich eben gerade ein paar Tomaten an und gehe irgendwie in die Stadt ein bisschen rumflirten und das ist so. Das ist so nach Hause kommen, so einfach dieses Durchatmen und das ist schön.
Ja, das ist genau das Gefühl, was du halt beschreibst, ne? Das ist, ich glaube, für viele ist das wirklich so zum Abschalten und so ein bisschen, ja, stresslos zu werden. So, da gab es auch jetzt ein Spiel dann im letzten Jahr, wo es dieses Jahr noch ein DLC gab, also A Little to the Left, dieses, ich nenne es mal Schubladen-Einsortierspiel, wo du einfach nur Gegenstände nach Größe, Farbe, Form oder welchen Kategorien auch immer sortieren musst. So solche Spiele, die halt einfach dann vielleicht auch manchmal ganz anders aussehen, ganz anders sind und irgendwie sind sie einfach am Ende sehr entspannt, obwohl da auch einige sagen, dass das total unentspannt ist, weil einen das auch ein bisschen fertig macht, wie die Sachen manchmal sortiert werden.
So aber ja, inneren Monk am Triggern.
Ja, ich glaube, für manche Leute ist es auch das schlimmste Cozy Game oder gar kein Cozy Game, aber ne, also Spiele, die halt wirklich so sind, dass man sagt, so, oh, ich hatte einen richtig stressigen Tag und jetzt will ich einfach nur abschalten. So, und ich glaube, das ist deswegen, weil viele halt Gaming einfach für sich entdeckt haben als so ein Ausgleich zu einem stressigen Job, liegt das irgendwie nahe, dass ich mir dann vielleicht nicht immer irgendwie ein krasses Horrorspiel dann noch reinziehen will, wenn ich irgendwie einen stressigen Tag hatte, ne?
Voll. Also gerade Horrorgames, da kannst du mich ja mit jagen. Naja, aber damit haben wir drei echt coole Spiele und auch nochmal Spiele, die wieder ganz anders sind als alles andere, was wir in diesem Podcast gehört haben. Deswegen war es echt die absolut richtige Entscheidung, dich zu fragen, ob du hier mitmachen willst. Das war sehr, sehr, sehr schön. Alle wichtigen Links, wenn ihr Lena Streams sehen wollt, weil ihr jetzt denkt, boah, Cozy Games und diese Spiele, die genannt wurden, mega Bock drauf, dann grindet auf jeden Fall rein. Alle Links, wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke dir. Das war sehr schön.
Bye.
Tschüss.
Und damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Wir haben so viele Spiele gehört oder von so vielen Spielen gehört, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass die heute irgendwie hier auf dem Zettel stehen. Ich wusste es ja selber nicht und dementsprechend nochmal ein Riesendanke, auch wenn sie jetzt nicht mehr in diesem Gespräch gerade sind, an alle Gästinnen, die sich Zeit genommen haben, an Anna und Lena, aber natürlich auch an Mine, auch wenn es ihr eigener Podcast ist. Dementsprechend ist es war eine richtig, richtig coole Folge, eine coole Mischung aus diesen Gesprächen und diesen Matzen. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet mindestens genauso viel Spaß wie ich bei den Aufnahmen. Und dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder mit neuen Podcasts, mit neuen Ideen. Mein Kopf sprudelt schon wieder vor Ideen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir umsetzen können. Ich freue mich auf weitere Reviews, auf tolle Gespräche mit anderen GästInnen und bedanke mich bei euch nochmal für eure Unterstützung. Teilt den Podcast gerne, lasst ein bisschen Liebe da, lasst uns gemeinsam wachsen, denn das geht tatsächlich bei einem Podcast nur zusammen. Ich kann noch so oft in meinen eigenen Feeds posten, ich erreiche immer nur dieselben Leute. Ich kann nur mit euch gemeinsam mehr Leute erreichen und ja, die Liebe für diesen Podcast teilen. Deswegen macht das gerne, schaut gerne auch bei Patreon vorbei. Ihr kennt es, alles linktechnisch steht in der Videobeschreibung. Beziehungsweise Podcast-Beschreibung. Wir sind kein Videopodcast. Ihr seht, das Jahr neigt sich auch für mich dem Ende zu. Ich werde schon ganz wirr. Ich freue mich auf jeden Fall über all das, was noch kommt und über all das, was war. Mein Name ist Marvin und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss!